gibt es eine, ich will nicht sagen Strategie, um den Diskurs in der Linken, um den Krieg in der Öffentlichkeit zu beeinflussen? Ein Protest gegen den Krieg, hält man sich komplett raus oder was macht man stattdessen?
Also, das haben wir, ja, das ist lustig, weil wir eigentlich genau das diskutiert haben, ne, und uns da auch uneinig waren. Also das Argument dafür, da eventuell so ein bisschen polemisch reinzufunken und mitzumischen, ist, dass wir, siehe Gelbwesten, siehe die ganze Corona-Phase, also ich hatte gerade gesagt, in der großen Politik sehen wir eine Chaotisierung. Und ich glaube aber auch auf der Ebene von Bewegungen und Protesten und Kämpfen sehen wir das. Also dass wir immer mehr so ganz bizarre Mischungen, bis heute streiten sich die Leute darüber, waren die Gelbwesten, waren das jetzt schlimme Rechtsnationalisten oder war das verkappter Klassenkampf? So. Und ich glaube, das ist irgendwie auch typisch, also für die Zeit, in der wir gerade stecken. Also dass sozusagen bestimmte klassische uns geläufige Weltanschauungen und Protestformen und so weiter möglicherweise in den Hintergrund treten und wir immer mehr in so einem wirren Chaos sind. Und vielleicht müssen wir dann auch versuchen, in diesem wirren Chaos einfach erstmal uns da rein zu begeben und da Position zu beziehen. Aber es muss dann eben auch eine klare Position sein und darf eben kein sich anbiedern oder andocken an regressive Bewusstseinsformen sein. Also es sind von uns auch Leute hingegangen, so eher als Beobachter, um sich das mal anzuschauen und meinten als erstes, es war absolut vor allem, was meinte einer, Geriatrie, also irgendwie so keiner unter 40 oder so, also eher so alte Friedensbewegung. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob das noch Schwung bekommt oder so. Aber wie gesagt, interessant, symptomatisch fand ich eben auch die Reaktion darauf, also völlig überdreht. Also sozusagen das Obszön, Schmuddelecke, Klappe zu, Affe tot, kann man gar nicht drüber nachdenken. Irgendwie über die Frage von Verhandlungen oder so. Eben diese Eindimensionalisierung der Öffentlichkeit, diese freiwillige Uniformität.
Du hast ja angesprochen, dass die Linke hier sehr schwach ist. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir können das nicht einfach in die Schmuddelecke schieben. Und natürlich ziehen sich die Russen nicht zurück. Das wird nicht passieren. Waffenstillstand wird es nicht geben. Was heißt das? Wie positioniert Mensch sich als Antimilitaristin?
Üfts. Sagen wir mal so. Also das beste Szenario wäre natürlich, dass die russische Front zusammenbricht durch massenhafte Desertionen, durch Unruhen im Hinterland. Also eine slowakische Gruppe hat das mal, finde ich, mit einem ganz schönen Vergleich gemacht. Die meinen, das Beste, was wir gerade hoffen könnten, wäre ein neues 1905. Also in Russland im Sinne von, also wir erwarten jetzt nicht die volle sozialistische Revolution da, da gibt es überhaupt nicht die Kräfte, die entsprechende Programmatik und Organisation hätten. Aber es könnte eventuell sowas geben wie eine demokratische Revolution mit einer starken proletarischen Komponente, /1905, so, ne, als Vorbereitung zu 1917. Das wäre das schönste Szenario, selbstverständlich. Was ich am Ende, dann ist es offenbar nicht deutlich geworden, gleichzeitig eben sagen würde, ist, dass sich ukrainische Linke mittlerweile also explizit zu dem Programm bekennen, militärisch jeden Quadratkilometer Staatsgebiet zurückzuholen. Das halte ich für ein Katastrophenprogramm. Ich weiß nicht, ob das widersprüchlich ist. Also mir ist schon klar, wer der Aggressor ist, welches Land das andere überfallen hat. Da gibt es irgendwie auch keine, wie nennt man das immer, Äquidistanz oder so. Deutlich machen wollte ich nur, dass aus meiner Sicht eben auch die Lohnabhängigen, denen es wirklich verdammt dreckig geht in der Ukraine, also in den diese Gruppe aus Kharkiv, die ich zitiert hatte, ne, die Überschrift von dem Interview ist irgendwie auch sinngemäß sowas, wir haben in diesem Loch nichts zu verteidigen als Eigentumslose. So, ich meine, das ist ein scheiß Oligarchenland, die Leute sind bitterarm. Also diesen Klassenaspekt darf man nicht dabei vergessen. Ich gebe zu, es ist ein Spagat oder es ist eine vertrackte Situation. Deutlich machen wollte ich erstens, ja, ich verstehe, dass Menschen in der Ukraine sagen, wir möchten auf keinen Fall unter die russische Knute, weil die ist noch mal härter als die ukrainische. Das wäre eine Verschlechterung. Das kann ich verstehen. Die Frage ist einfach, welchen Preis zahlen Sie dafür als Kanonenfutter? Welchen Preis zahlen Sie politisch dafür im Sinne der Aufgabe Ihrer politischen Autonomie vis-à-vis dem eigenen Staat, wenn Sie sagen, ja geil, und deshalb gehen wir jetzt ins Militär rein und kämpfen die Russen hier irgendwie von unserem Staatsgebiet runter? Das ist eine gewisse Spannung, die ich so jetzt aber auch nicht auflösen kann. Deutlich geworden sein dürfte, dass meine politische Sympathie bei den ukrainischen Genossen liegt, die sagen, Finger weg von Bündnissen mit dem Staat, Finger weg also von hier irgendwie in die territorialen Verteidigungseinheiten reingehen. Wir versuchen uns dem Krieg zu entziehen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Männer hier aus dem Land raus können, wenn sie keinen Bock haben, Dienst an der Waffe zu leisten. Wir versuchen irgendwie durch gegenseitige Hilfe uns in den Kriegsschäden zu helfen. Es sind beschissene Perspektiven, es sind beschissene Alternativen, mit denen die Leute da konfrontiert sind. Ich nehme ihnen die Wahl nicht ab. Ich kann nur sagen, das war ein Impuls für uns, dass wir dieses glatte Bild, was eben bis in die Linke reingeht, also wo man auch überhaupt keine anderen Vorstellungen mehr hat, wie man gegen Diktaturen und Autoritarismus kämpfen kann, als irgendwie mit dem etwas liberaleren Militär eines anderen Staates. Also das finde ich so eine Verkümmerung auch von Geschichtsbewusstsein und sozialer Fantasie. Das wollte ich irgendwie damit stark machen. Und ein Zusammenbruch der russischen Front wäre eher zu begrüßen als einer der ukrainischen. Das ist dabei auch völlig klar. Aber aus der Krux kommt man, glaube ich, nicht raus.
Ist es in Ordnung, gewisse Waffen zu liefern? Und wieso hast du das zusammengepackt mit der deutschen Aufrüstung?
Ja, ich habe das zusammengepackt, weil es meines Erachtens zusammengehört. Also es ist ja ein und dieselbe Tendenz gerade, das kann man ja nicht voneinander trennen. Also zu sagen, okay, wir greifen massiv in diesen Krieg ein, indem wir dem ukrainischen Staat Kriegsgerät rüberschieben und voilà, in Anbetracht dieser russischen Bedrohung müssen wir auch unsere eigene Truppe mal wieder flott machen. Ich wüsste nicht, wie man das voneinander trennen kann. Und im Übrigen denke ich halt, nee, also solange es auch überhaupt keine ernsthaften Versuche gibt, irgendwie auf Verhandlungen zu setzen, da irgendwas, also ich denke, also sicherlich werden das auch, wird das irgendein schmutziger Kompromiss werden, aber ich halte das im Zweifelsfall für das kleinere Übel gegenüber einem jahrelangen Abnutzungskrieg mit hunderttausenden Toten auf beiden Seiten. Was ich ja mit keiner Silbe erwähnt habe, ist auch lustig, dass das gar nicht zur Sprache kommt, ist natürlich noch die ganze atomare Dimension, ne? Das kommt natürlich auch noch dazu, wo ich es immer so putzig finde, wenn es dann heißt, es ist doch eher unwahrscheinlich, der Atom, das ist ja beruhigend.
Die russische Aggression ist der Ist-Zustand. In der reinen Theorie geht das nicht auf. Klar, wir können sagen, kein Schulterschluss mit nationaler Identität. Aber wie sieht die realistische Gegenposition aus, mit der sich eine Linke anfreunden kann? Ohne Nationalpazifismus à la Wagenknecht und Schwarze. Man kann ja nicht im Nichtstun verharren.
Ich verstehe, glaube ich, was du meinst, habe jetzt aber auch in dem Sinn keinen Praxisvorschlag. Also ich meine, also zum Thema Praxis oder so würde mir am ehesten nochmal einfallen, dass man diesen, ich nehme das Wort ungern in den Mund, aber wirklich heroischen Antikriegswiderstand in Russland nochmal irgendwie gucken. Also in Weißrussland sind, glaube ich, auch schon Todesurteile, liegen zumindest in der Luft für Leute, die Bahnstrecken sabotiert haben, ne, mit russischem Kriegsgerät. Das wären möglicherweise Ebenen, wo wir auch mal einen Arsch hochkriegen könnten und sagen müssen, da könnte man auch wirklich praktisch mehr machen im Sinne von Gelder sammeln, Öffentlichkeit herstellen oder so für die Leute, die wirklich ihr Leben riskieren, um diesen frechen Überfall irgendwie zu sabotieren. Das wäre jetzt erstmal so die ganz klassische internationale Solidaritätsarbeit. Das würde mir erstmal einfallen. Und abgesehen davon, glaube ich, muss man dann auch manchmal erstmal ja, zur Kenntnis nehmen, dass man wenig Einfluss auf das Geschehen dort vor Ort wirklich hat von hier aus und vielleicht erstmal ganz gut beraten ist, so ein bisschen hier vor der Haustür. Also so verstehe ich unseren Job auch so ein bisschen zu sagen, also wenn wir wirklich jetzt, wie es ja schwer aussieht, in einen Clusterfuck aus diversen Krisen weiter reinrauschen, dann finde ich eben diese Entwicklung, wie ich sie beschrieben habe, des öffentlichen Klimas, also dieses Konformismus und so weiter und so fort, schon eine ziemlich entmutigende, beängstigende Sache. Und ich glaube, das sind Sachen, also da können wir hier auch wirklich was machen, indem wir halt dagegen anstinken und Dissidenz irgendwie praktizieren. Ja, unser Einfluss auf das reale Geschehen dort ist, denke ich, leider ein ganz, ganz minimales. Und wie gesagt, mir würde am ehesten einfallen, die wirklich klassischsten Formen von Solidaritätsarbeit, Knast, Antirepressionsarbeit irgendwie für die Leute, die den Kopf dahin halten. Also ich weiß nicht, ob ich das verfolgt habe, es gibt in Dresden diese Gruppe Anarchist Black Cross, also es sind so, die machen vor allem so anarchistische Anti-Knast, Anti-Repressionsarbeit und die haben hier wirklich auch die Spendensammlung koordiniert, wirklich auch sozusagen Waffen für die Ukraine, also eine Waffe, also es sind ja eben, was ich erwähnt hatte, Linke und Anarchisten zu Beginn des Krieges in diese sogenannten territorialen Verteidigungseinheiten reingegangen, ne, die so einen komischen Zwittercharakter haben, also irgendwie sind sie nicht reguläres Militär, sondern eher Leute aus der Bevölkerung, die irgendwie dem Militär zuarbeiten. Sie sind aber faktisch in das Militärkommando integriert. Und jetzt haben vor einigen Monaten, das ist, glaube ich, wenig beachtet worden, da wollten wir auf dem Blog eigentlich auch seit langem mal was dazu schreiben, haben die Genossinnen von Anarchist Black Cross Dresden also kundgetan, dass das ziemlich in die Hose gegangen ist. Also nicht nur ist ein Typ wohl irgendwie mit 20.000 Euro verschwunden, das kommt halt vor, wahrscheinlich gerade in anarchistischen Kreisen, Wir sind auch so halbe Anarchisten, das meine ich nicht böse. Aber die meinen eben auch, naja, also dann sind teilweise auch die Linken, für die sie die Waffen finanzieren wollten, die sind dann teilweise in Einheiten gewesen mit Faschos. Und dann hat sich ihnen irgendwann auch so die Frage gestellt, ja, wem gehören diese Waffen dann eigentlich? Einzelnen Leuten oder in den Einheiten? Und es endet dann damit, dass sie sagen, ja, also wir finden es nicht gut, wenn die ukrainischen Linken mit Faschos in Einheiten kämpfen. Aber wenn ihr auch für solche Leute spenden wollt, schreibt es bitte dazu im Betreff, dann geht das so. Wo ich mir dachte, ach komm, Leute, das ist doch echt, also für westliche Anarchisten noch echt irgendwie, also auch eine Bankrotterklärung so. Ne? Also was ich nur sagen wollte ist, was du meinst, ne, klingt erstmal cool, so ein bisschen nach spanischer Bürgerkrieg und Colonne Durruti und so irgendwie auch nur so, also nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass es Augenwischerei ist. Also es gibt, glaube ich, jetzt einen im engeren Sinne militärischen Widerstand, der nicht integriert wäre in die Gesamtstruktur des ukrainischen Militärs, gibt es meines Wissens nicht. Also diese romantische Vorstellung, da gibt es aber auch noch so diese unabhängigen Einheiten, die dann so... Wolltest du noch nachsetzen und dann kannst du noch mal oder so?
Es sollte diese Einheiten geben, bewaffnete Einheiten unter revolutionärer Führung, die Widerstand leisten gegen die Besatzung durch den russischen Imperialismus. Es ist schlecht, dass es die nicht gibt, aber das ist die einzige Position, die man als Revolutionär einnehmen kann in der Situation. Also einfach nur zu sagen, nee, wir gehen da nicht hin, löst nichts.
Eines, weil sie hat ja diese englische Gruppe da zitiert, die Angry Workers, mit diesem langen Zitat, die nochmal sagen, naja, also Arbeiterinnen und Arbeiter haben auch schon mit ganz anderen Mitteln so manche Diktatur zum Einsturz gebracht. Und die, also, die reden ja nicht nur von Massenstreik, sondern sagen auch, ja klar, dass wir hin bis zu Guerilla kämpfen. So, ne? Aber das ist eben was anderes, als seine politische Autonomie aufzugeben und sich in den eigenen Staat einzubringen. Aber da sind wir beide, glaube ich, auch völlig d'accord.
Ja, glaube ich.